Radio 1.
Heute Vormittag habe ich bei Marc Benecke in den Profis auf Radio 1 gelernt, jeder von uns kann im Gesicht des Gegenübers ganz genau bestimmte Eigenschaften ablesen, die seien dort fest eingeschrieben. Jetzt kommt noch eine Erkenntnis dazu, nämlich auch aus den Texten eines Menschen kann man Rückschlüsse ziehen auf den Autor. Kriminologen kennen das aus der Sprachforensik, wenn die Fahnder etwa rausfinden müssen, wer hat den Erpresserbrief geschrieben oder von wem kam eigentlich der anonyme Anruf. Professor Dr. Katharina Vogel vom Leibniz-Institut für Bildungsforschung und Bildungsinformation setzt diese Methode auch ein, um Informationen über die Bildungsgeschichte eines Autors zu erfahren. Frau Vogel, guten Abend.
Hallo.
Schön, dass Sie bei uns sind.
Danke.
So, True Crime trifft Textanalyse, so heißt Ihr Vortrag. Wie Sprachforensik hilft, Bildungsgeschichte zu verstehen. Was genau kann man denn ablesen an den Texten eines Autors?
Naja, im Prinzip kann man sagen, es geht immer um zwei Hälften. Das eine ist, sind die Sachen, die wir schreiben. Das sieht man auch in unseren WhatsApps und Telegrams und allen möglichen anderen. Wenn Sie jemand sind, der immer 83 Smileys hinter seinen Text setzt.
Mach ich.
Ja, dann wird man Sie daran erkennen. Und wenn Sie damit auf einmal aufhören, dann wird man entweder denken, Sie sind wütend, oder vielleicht sie sind es auch gar nicht. Das heißt, so auf einer Alltagsebene kann man sagen, wir selbst zeichnen uns durch einen bestimmten Sprachstil, Sprachduktus und so weiter aus.
Und was meine Bildungsherkunft?
Auch das kann man ablesen. Im Prinzip kann man unterschiedliche Milieus an unterschiedlichen Sprachgestalten erkennen. Nicht so treffgenau, dass man sagen kann, ich brauche jetzt 3 Seiten Text von Ihnen und dann weiß ich, was Ihre Eltern studiert haben oder auch nicht studiert haben. Aber natürlich kann man sagen, jemand, der Professor für Bildungsgeschichte ist oder Professorin, wird wahrscheinlich ein etwas anderes Vokabular haben als jemand, der im Hafen arbeitet.
Und wäscht sich das irgendwann raus? Also wenn jemand, wie ich zum Beispiel, aus einer Arbeiterfamilie kommt, die zwar eine wunderbar intelligente, super humorvolle und tolle Familie ist, aber eben ohne diesen Bildungshintergrund, den Akademiker haben in ihren Haushalten, ist das nach Studium und Beruf immer noch erkennbar? Seien Sie ehrlich mit mir.
Ich glaube, man wird das erkennen. Mindestens Ihre Familie wird das erkennen, wenn Sie auf einmal nicht mehr so reden. Und wahrscheinlich werden es auch andere erkennen, wenn sie auf einmal so reden. Das muss ja nicht sofort was Milieubezogenes sein, aber wir hatten vorhin das Beispiel um Pudding gehen.
Wissen Sie, was um Pudding gehen? Klar, einmal um Block gehen.
Einmal um Block. Und dann war direkt die Frage, wissen alle, was einmal um Block heißt eigentlich?
Ach ja, interessant.
Da merkt man, wie sich das so einschleicht. Und ich habe zum Beispiel festgestellt, ich glaube, meine privaten Ermittlungen haben ergeben, um Pudding endet irgendwo hinter Bochum und schafft es nicht bis nach Dortmund.
Ah,
ich kann es nämlich nicht und meine Freundin aus Bochum schon.
Bei uns zu Hause, wir gehen noch nach Edeka.
Ja, genau, nach Edeka. Oder ob man irgendwo herkommt oder irgendwo wegkommt.
Und ich sagte dann Edeka zu. Ja. Dann kommt immer die Antwort, wie? Hat er noch auf bis 22 Uhr? Ne? Kennen Sie alles. Wie untersuchen Sie das? Erstellen Sie da vor allem Computermodelle, die automatisiert Texte nach bestimmten Stichworten durchforsten oder wie geht das?
Im Prinzip auf 2 Wegen. Wir brauchen erstmal die Textdigitalisate und das Ganze als Textformate, die man lesen kann. Im Prinzip kann man sich das auch vorstellen. Wir nehmen nicht Word, aber die Logik ist dieselbe. Ein ellenlanges Word-Dokument, in dem zum Beispiel eine ganze Fachzeitschrift oder eine ganze Briefsammlung oder was auch immer drin ist. Und dann können wir sowohl explorativ gucken, zeig mir, welche Wörter auffällig häufig vorkommen, zeig mir, welche Wörter zu einem bestimmten Zeitpunkt auf einmal verschwinden.
Dieses Wort explorativ zum Beispiel benutzt man nur, wenn man Professorin für...
Das ist zum Beispiel ein harter Indikator, nehme ich mal.
Aha, okay.
Ein harter Indikator.
Das habe ich schon gelernt. Sie haben Nele Herzog mitgebracht, ebenfalls
Hallo.
Vom Leibniz-Institut für Bildungsforschung und Bildungsinformation. Ich habe mir aufgeschrieben, Sie haben eine neue Bildungsplattform
eingesetzt. Wissensplattform.
Wissensplattform. Wie funktioniert das? Was ist das?
Ich arbeite in einem Forschungsprojekt, in dem 7 ForscherInnen-Teams von 3 großen deutschen Unis und die BBF des genannten Instituts zusammen geforscht haben seit 2018. Und wir haben jetzt unsere Forschungsergebnisse und unsere akquirierten Quellen ganz schick aufgearbeitet und stellen sie auf dieser Wissensplattform der Öffentlichkeit zur Ansicht bereit.
Ja, so ganz so ein Bild vor Augen habe ich jetzt noch nicht, aber ich weiß, dass es da auch um Bildungsmythen gehen soll.
Ja, es geht um Bildungsmythen und wir verstehen Mythen so nicht umgangssprachlich als so eine wahre oder falsche Erzählung, die entlarvt werden muss.
Wie Verschwörungsmythen.
Genau, so ist das nicht gemeint, sondern wir haben eher ein kulturwissenschaftliches Verständnis davon und das bedeutet, das sind für uns einfach wichtige und wirkmächtige Erzählungen, die auch bis heute wichtig sind, zum Beispiel für öffentliche Diskussionen und aber auch, wie man sich die DDR anguckt aus heutiger Perspektive.
Aha, da kam schon ein ganz wichtiges Stichwort, was wir bisher nicht hatten, die DDR. Es hat damit was zu tun.
Ja.
Nämlich was genau?
Das Herzstück der Wissensplattform sind unsere bildungshistorischen Quellen, mit denen wir geforscht und gearbeitet haben. Und daran können wir zum Beispiel ein Schulbuchillustrationen, Schul- und Kinderbuchillustrationen, die auch dort zu sehen sind und ganz schick aufgearbeitet sind, in Frage stellen, ob das eigentlich wirklich so war mit der Geschlechtergerechtigkeit, die verwirklicht war in der DDR.
Die in den Schulbüchern immer so postuliert wurde. Und natürlich ist heute das auf gedrucktem Papier. Man könnte denken, so war es, aber...
Naja, es ist nicht gedruckt in dem Sinne, sondern wir zeigen Kinder- und Schulbuchillustrationen zum Beispiel. Eine Forschungsstudie zeigt Schul- und Kinderbuchillustrationen. Und anhand der Ansicht dieser und der Analyse dieser kann man das in Frage stellen, ob das eigentlich wirklich verwirklicht war mit der Geschlechtergerechtigkeit.
Eine Frage an Sie beide, weil das natürlich jetzt ein Thema ist, was auf allen Ebenen mitspielt, die künstliche Intelligenz. Spielt das für Ihre Arbeit eine Rolle, Frau Vogel?
Auf jeden Fall.
Welche?
Das bedeutet vor allem viel mehr Methode, viel mehr technische Möglichkeiten als vorher. Wir können Fragen beantworten, die wir vorher gar nicht stellen konnten. Zum Beispiel, wenn Materialmengen auf einmal automatisiert ausgelesen werden können.
Mhm.
Andererseits verändert es verhältnismäßig wenig, weil man trotzdem mit all dem nicht viel anfangen kann, wenn man nicht ArchivarInnen, BibliothekarInnen, BildungshistorikerInnen drumherum stehen hat, die das Ganze einordnen, bearbeiten, interpretieren, vermitteln können.
Mhm. Wie ist es bei Ihnen?
Für die redaktionelle Arbeit, also die Arbeit mit Texten, kann KI schon ziemlich erleichternd sein. Aber ich würde sagen, es ist immer noch wichtig, dass jemand, der ausgebildet ist, da nochmal drüber guckt.
Gut, dann sage ich an dieser Stelle herzlichen Dank, dass Sie bei uns waren, Nele Herzog und Katharina Vogel, so ist es richtig, Professor Dr. Katharina Vogel. Beide sind von diesem wunderbaren Leibniz-Institut für Bildungsforschung und Bildungsinformation, haben uns ihre Arbeit vorgestellt auf der Langen Nacht der Wissenschaften. Herzlichen Dank.
Herzlichen Dank.
Und Sie hören Radio 1.